Jetzt bin ich hier oben. Ich war erst vor kurzem bei euch, vor anderthalb Jahren. In meiner Kindergeschichte habe ich das gemerkt. Ich hätte beinahe eine gehalten, die ich letztes Mal erzählt habe. Aber zum Glück habe ich mir aufgeschrieben, wann das war. Das war im März 2015. Heute wollte ich mit euch über ein Thema reden, das ich überschrieben habe, gemeinsam wachsen. Gemeinsam wachsen. Hat sehr viel mit dem zu tun, was ihr heute Mittag erleben werdet. Taufe, Wachstum, geistliches Wachstum, natürliches Wachstum. All diese Fragen wollen wir ganz kurz heute Morgen beleuchten. Natürlich, wenn wir über Wachstum reden, dann werde ich zuerst als Opa über das Wachstum unserer Kinder mit euch nachdenken. Wachstum begeistert uns. Wunderschön, wenn unsere Kleinen wieder einen Wachstumsschub haben und sich entwickeln. Ich habe da in einer medizinischen Studie Folgendes gefunden, was ich euch vorlesen möchte. Die Zunahme der Körperlänge verläuft nicht kontinuierlich. Es lassen sich bei Kindern und Jugendlichen drei prägnante Wachstumsphasen unterscheiden. Erste Phase. Von der Geburt bis zum dritten Lebensjahr wachsen Kinder am schnellsten. Etwa 43 Zentimeter kommen in dieser Zeit hinzu. Dabei nimmt die Wachstumsgeschwindigkeit von Jahr zu Jahr ab. Beträgt das Wachstum im ersten Lebensjahr noch ca. 24 cm, sind es im zweiten Lebensjahr ungefähr 11 und im dritten Lebensjahr etwa 8 cm. Dann kommt die zweite Phase. Die zweite Phase erstreckt sich vom dritten Lebensjahr bis kurz vor die Pubertät. Kinder wachsen durchschnittlich 5 bis 6 cm pro Jahr, wobei sich das Wachstum am Ende dieser Phase auch verlangsamt. Dritte Phase, in der Pubertät. Die Teenager gewinnen 7 bis 9 Zentimeter pro Jahr. Während des puberalen Wachstumsschubs erreicht die Wachstumsgeschwindigkeit ihren Höhepunkt. Mädchen wachsen um 17 bis 20 Zentimeter und Jungen zwischen 20 bis 24 Zentimeter. Und mit Ende der Pubertät kommt das Wachstum zum Stillstand. Jungen erreichen zwischen 14 und 17 Jahren und Mädchen bereits mit 13 bis 15 Jahren die Körpergröße des Erwachsenenalters. Natürliches Wachstum geht von selbst. Muss man gar nichts tun. Das läuft. Gott hat in jedes Wesen Wachstum hineingelegt. Wunderbar. So sind wir begeistert, wenn die Kinder wieder etwas Neues machen. Wenn sie wieder gewachsen sind. Und mein kleiner Engel, der weiß ganz genau, bei uns an der Treppe gibt es so ein Lineal. Aha, da ist das letzte Mal angezeigt worden, wie groß er war. Und immer wieder stellt er sich dahin und möchte einen neuen Strich haben. Wie groß ist er denn jetzt? Wachstum allein begeistert aber nicht. Denn wenn wir beim Wachstum nicht Qualität haben, Lebensqualität, dann wäre das zu wenig. Und so möchte ich im zweiten Punkt mit euch ganz kurz über Wachstum und Lebensqualität nachdenken. Was heißt Lebensqualität? Wenn wir jetzt eine Umfrage hier machen würden, wie definierst du Lebensqualität, kämen wahrscheinlich unterschiedliche Standpunkte. Und jeder würde wahrscheinlich etwas anderes formulieren. Ich habe mir es leicht gemacht, ich bin ins Internet gegangen, Wikipedia hat eine Antwort. Und ich möchte es euch vorlesen. Mit dem Begriff Lebensqualität werden üblicherweise die Faktoren bezeichnet, die die Lebensbedingungen in einer Gesellschaft bzw. für deren Individuen ausmachen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird mit Qualität des Lebens vorwiegend der Grad des Wohlbefindens, das heißt des subjektiven Wohlbefindens, objektives gibt es ja nicht, eines Menschen oder einer Gruppe von Menschen beschrieben. Ein Faktor ist der materielle Lebensstandard. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Faktoren wie Bildung, Berufschancen, sozialer Status, Gesundheit, Natur und andere. Man spricht bei diesen Faktoren auch vom immateriellen Wohlstand. Lebensqualität ist ein grundlegendes Thema in der Philosophie, der Medizin, der Religion, der Wirtschaft und der Politik. Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Einschätzung der eigenen Lebensqualität nach sehr subjektiven Kriterien geschieht. Andere sprechen davon, die individuelle Lebensqualität, das sogenannte Glücksempfinden, habe weitgehend ein je nach Temperament individuell vorgegebenes Maß, zu dem das Individuum nach kurzfristigen Veränderungen zurückkehre. Die Forscher erkennen zunehmend starke statistische Beziehungen zwischen Lebenszufriedenheit und den anderen genannten Faktoren, die ich euch vorgelesen habe. Zufriedenheit hat also etwas zu tun mit Lebensqualität. Bin ich zufrieden mit dem, was ich lebe, was ich erlebe? Stellt euch vor, es gibt in Deutschland, ihr wisst es vielleicht, 14 statistische Landesämter und ein statistisches Bundesamt. Und die Hauptaufgabe dieser 15 Ämter ist es, sich mit der Lebensqualität von uns zu beschäftigen. Wo die Lebensqualität gesichert ist, fühlt man sich wohl. Lebt man gerne. Ist man zu Hause. Wo der Mensch Lebensqualität verliert, verliert er Wachstum. Der nächste Schub kommt einfach nicht. Wachstum nach Wikipedia hat ja verschiedene Ebenen. Zellen wachsen, Gewebe wächst, Organe wachsen und so weiter und so weiter. Wachstum ist somit ein hochkomplexer Vorgang. Und es ist faszinierend, meine Lieben, wenn wir beobachten, welche Wachstumsideen oder Möglichkeiten Gott schon in das kleinste Samenkorn gelegt hat. Einfach in die Erde legen, ein bisschen gießen und warten. Das wächst. Ich komme zum dritten Punkt. Wachstum im Christenleben. Naja, wir haben über das Wachstum unserer Kinder geredet. Wachstumsschübe sind dort normal. Es wäre ja unnormal, wenn es nicht so wäre. Wir haben ganz kurz beleuchtet, aber da möchte ich nachher noch mal drauf eingehen, Wachstum beim kleinen Samenkorn, auch etwas Normales. Aber meine Lieben, wie funktioniert es denn im Christenleben? Kann man da auch ein klein bisschen gießen? Hier, Wasser. Und dann ist Wachstum gesichert. Geht es so? Wir schauen uns die erste Gemeinde an, vor 2000 Jahren. Diese Gemeinde wuchs so stark, dass die Gemeinde es kaum verkraften konnte, weil es zu schnell ging. Und wer möchte, kann Lukas Apostelgeschichte 2 aufschlagen. Wir werden dort einige Verse lesen. In Apostelgeschichte 2, da heißt es im 14. Vers, wir wissen ja, was da geschehen ist. Petrus hält die mächtigste Predigt, die in die Geschichte eingegangen ist, die Pfingstpredigt damals, die große Veränderungen in die Christengemeinde gebracht hat. Da trat Petrus auf, Vers 14, mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Wie gesagt, Petrus hält hier die beste Predigt, die neben der Bergpredigt wohl die bedeutendste ist. Und dann sagt er, zitiert er aus Joel 3, die Verse 1 bis 5, und wir finden diese Verse auch in Apostelgeschichte 2, weil es ja ein Zitat ist, die Verse 17 bis 21, wo es heißt, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf, die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt Und es soll geschehen, wer den Namen Gottes des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Mächtig verkündigt Petrus die Botschaft des Himmels. Und er erzählt genau das, was einige Tage vorher passiert ist. Peinlich, wenn diejenigen dabei waren, die für das, was vor Tagen passiert ist, verantwortlich waren. Und die spricht er auch an. Er erwähnt im Vers 24 die Kreuzigung Jesu. Und er sagt, den, also er spricht von Jesus, hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Also diesen Christus konnte man nicht im Grabe halten. Gott hat ihn auferweckt, denn er ist mächtig. Und am Schluss seiner Predigt zitiert er im Vers 36 folgende Aussage. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Petrus sagt, man konnte ihn nicht verstecken, man konnte ihn nicht begraben, er lebt. Er ist der Herr und Christus geworden. Er hat das Fundament gepflanzt in die entstehende neue Gemeinde. Jesus Christus, der Herr über Leben und Tod. Jesus Christus, der hohe Priester, der uns versteht. Zu Pfingsten, meine Lieben, da geschieht mächtig etwas. Die beste Predigt, die man sich nur anhören kann, gepaart mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Gemeinde Gottes wird reich beschenkt. Denn Gott möchte, dass seine Gemeinde wächst. Er möchte, dass dieses Gemeindezentrum immer größer wird. Aber meine Lieben, ich muss schon die Frage stellen, was damals zu Pfingsten ist, ist ja einmalig, gigantisch. Aber was hast du mit diesem Pfingstereignis zu tun? Was hat Pfingsten mit dir gemacht? Wo ist die Veränderung in deinem Leben geschehen durch dieses Ereignis damals zu Pfingsten? Hat die Ausgießung des Heiligen Geistes dein ganz persönliches Wachstum getroffen? Denn wir reden ja über das Wachstum im Christentum, im Christsein. Bei der ersten Gemeinde war das so. Der ersten Gemeinde ging es, wie man so schön sagt, durchs Herz. Vers 37, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Hast du diese Frage schon mal gestellt? Ich habe es jetzt gehört, was soll ich tun? Es gab bei der ersten Gemeinde kein Stillsitzen. Das war gar nicht mehr möglich. Es gab eine heilige Unruhe. Wo ist unsere Aufgabe? Was müssen wir tun? Wie können wir wachsen? Wie können wir uns entwickeln? Petrus hat die Antwort, Vers 38. Er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und jetzt kommt eine wunderbare Verheißung. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Mit deinem Ja kommt das größte Geschenk. Das allergrößte, was der Himmel je geben kann. Die Gabe des Heiligen Geistes. Schön, oder? Schön für die damalige Gemeinde. Die haben eine Verheißung bekommen und die haben auch ein Geschenk sozusagen übertragen bekommen. Eine wunderbare Verheißung. Aber was, meine Lieben, haben wir heute in Kirchheim davon? Was haben wir von dieser Aussage, dass die damalige Gemeinde reich beschenkt wurde mit dem Heiligen Geist? Haben wir etwas davon? Ihr sagt ja. Gott sei Dank gibt es den 39. Vers. Da steht es nämlich, was wir in Kirchheim davon haben. Da heißt es, denn euch, also zunächst sind die gemeint damals, die das gehört haben, Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und jetzt ist Kirchheim und all der ganze Rest der Welt dran. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Uns allen ist die Gabe des Heiligen Geistes für unser geistliches Wachstum übertragen worden, geschenkt worden. Hast du das schon gemerkt? Merkt es deine Gemeinde, dass sich da was verändert hat? Merkt es deine Umgebung, dass du gewachsen bist? Bei den Kindern sehen wir es. Bei den Blumen oder was auch immer erkennen wir es. Merkt man es bei mir? Das Ergebnis der damaligen Gemeinde war unglaublich. Man könnte fast sagen revolutionär. Das Wachstum war nicht mehr zu bändigen. Vers 42, das war das Verhalten dann. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es waren Menschen, die begriffen haben, um was es beim Wachstum geht. Wir bleiben bei dir, Gott. Beständig. Sie hatten Tischgemeinschaft, Lebensgemeinschaft. Sie waren gehorsam Gott gegenüber. Sie wussten genau, wie ihr Verhalten auszurichten ist. In diesen Aussagen, meine Lieben, entdecken wir persönliches, geistliches Wachstum. Und wir sehen auch das Wachstum für eine Gemeinde. Ich habe da ein sehr schönes Bild gelesen. Ich lese euch das einmal vor. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Ein Bild für die Gemeinde Gottes. Und vielleicht entdeckt ihr ja auch einiges aus eurer Gemeinde. War das eine Vielfalt in der Arche? Der alte Noah und seine Frau, die jungen Söhne und deren Frauen und dann die vielen verschiedenen Tiere. Ein wunderbares Bild für die Gemeinde Gottes. Da ist der Windhund, der allen voran ist, und die Schnecke, die immer hinterherkommt. Da gibt es in einer Gemeinde Menschen, die schnell und vorne weg sind und andere, die hinterherkommen. Aber sie gehören beide dazu und Gott hat sie lieb. Da ist der Löwe mit seinem mächtigen Haupt und seinen starken Pranken, der König der Tiere, und die kleine Maus, die nur piept und um die Ecke huscht. Starke Menschen mit Führungsqualitäten und schwache Menschen, die scheu ihr Piep sagen, gehören in der Gemeinde zusammen. Und was sie rettet, ist nicht ihre Stärke, sondern das in der Arche sein. Da ist die Nachtigall, die so schön singt, dass alle begeistert sind, und der Spatz, der nur so herbe pfeift. Jeder wirkt in der Gemeinde auf seine Weise. Und Gott freut sich an der Vielfalt ihrer Gaben und Stimmen. Da ist der Elefant mit seiner massigen Gestalt und dicken Haut. Wo der hintritt, wächst lange nichts mehr, und an seiner Haut scheint alles abzuprallen. Aber es gibt auch das zarte Reh, das so leicht verletzt und gekränkt ist, zerbrechlich und empfindsam. Bei Gott wohnen Menschen mit einem dicken Fell und solche mit dünner Haut in einem Schiff. Wie massig und unempfindlich sind die einen, wie verletzt und schnell verwundet die anderen. Aber Gott hat sie alle sorgsam in seiner Hand. Da ist die Eule, deren Weisheit man rühmt, und das Schaf, das man für dumm hält, nur weil es den Mund nicht auftut. Auch in der Gemeinde leben Menschen mit Weisheit und Erkenntnis, und andere hält man fälschlicherweise für dumm, nur weil sie still und schweigsam sind. Aber Gott sieht ihr Herz an und freut sich über alle, die in der Arche leben. Da ist der Pfau mit der wunderbaren Farbenpracht seines Federkleides, die allen ins Auge fällt. Aber auch die Ratte, vor der sich viele ekeln. Manche Menschen in der Gemeinde können ihre Gaben zur Geltung bringen, dass es eine Pracht ist, und andere denken, sie wären nur eine Ratte, die niemand mag. Aber Gott mag sie und lässt sie in seiner Arche überleben. Was uns Menschen rettet, sind nicht unsere Vorzüge und Qualitäten. Was uns zugrunde richtet, sind nicht unsere Schwächen und Fehler, sondern wir überleben in Gottes Gemeinde und gehen außerhalb seiner Liebe verloren. Tja, wir brauchen Gemeinde für unser Wachstum. Doch wie wächst Gemeinde? Durch was wächst Gemeinde? Es gibt ein interessantes Büchlein, ihr habt es wahrscheinlich alle gelesen, Und sie wächst doch, von Joseph Kidder. Ich habe ihn erlebt bei einer Tagung, und dieser Mann hat mich durch sein Reden und durch sein bei uns sein völlig überzeugt. Ein Mann, der in Ninive geboren ist. Ein Mann, der es sehr schwer hatte, als er das Christentum annahm, hat die eigene Familie ihn fast zu Tode geprügelt. Man hat ihn auf die Straße geworfen und meinte, jetzt ist er tot, wir brauchen den nicht. Durch Gottes Gnade hat er überlebt. Heute ist er Professor an der Andrews-Universität und ist zuständig für Gemeindewachstum. Und er schreibt Folgendes: Jede Gemeinde, die sich mit Wachstum und Jüngerschaft beschäftigt, ist eine nach dem Willen Christi und tut, was ihm gefällt. Es ist sein Wille, die gute Nachricht der Erlösung den Menschen aller Schichten, ethnischen Gruppen und Sprachen zu verkündigen. Wenn eine Gemeinde diesen Missionsauftrag effektiv, intelligent und eifrig in die Tat umsetzt, wird sie sich weiterentwickeln. Und wenn die Mitglieder sich für das Gemeindewachstum verantwortlich fühlen, das Evangelium verkündigen und jene ausbilden, die gewonnen werden, um reife Christen zu werden, wird die Gemeinde den Segen empfangen, den Gott ihr geben will. Wie arm ist eine Gemeinde, wenn sie nicht begriffen hat, was Mission bedeutet. Wie arm ist eine Gemeinde, wenn sie nicht wachsen will. Wie arm ist eine Gemeinde, die mit einem Ist-Stand zufrieden ist. Joseph Kitter sagt weiter, auch deine Gemeinde kann wachsen, wenn sie Christus treu ist, ihn anderen begeistert bezeugt und seinen Auftrag erfüllt. Und noch ein Satz von ihm: Gemeindewachstum aller Art erfolgt am besten, wenn eine Ortsgemeinde gesund ist und unter der Leitung des Heiligen Geistes gut funktioniert. Und er nennt dann 4 Schritte, die für Gemeindewachstum verantwortlich sind oder es schenken. Er sagt, der erste Punkt ist durch effektive Leitung. Wenn eine Gemeinde eine gute Leitung hat, hat sie gute Voraussetzungen zu wachsen. Zweitens, durch begeisterte Beteiligung der Mitglieder. Bist du begeistert von deiner Gemeinde? Bist du begeistert, mitwirken zu können? Drittens, durch die Nutzung und die Macht des Gebetes. Und viertens, durch inspirierende, dynamische Gottesdienste. Also wenn man sich hier reinquält auf seinen Kirchenstuhl und sich langweilt über das Programm, was man da geboten bekommt, dann wäre das kein Wachstumsfaktor. Dynamische Gottesdienste, Leben macht Wachstum aus. Ich denke, wir könnten über diese 4 Punkte jetzt noch viel reden. Ich tue es nicht, aber zumindest kann man darüber nachdenken. Wachstum. Ich sehne mich nach Wachstum für meine Gemeinde. Ich sehne mich danach. Sehnst du dich auch nach Wachstum? Nach einer Gemeinde, die im Sinne Jesu tatsächlich sich entwickelt und entfaltet, die es begriffen hat, wie die Wachstumsfaktoren einer Gemeinde aussehen und wie Jesus es haben möchte? Ich komme zum 4. und letzten Punkt. Wenn ihr alles vergessen wollt, dann tut es. Aber beim letzten Punkt bleibt ein bisschen dabei, denn da geht es um dich. und um mich. Da geht es um uns. Wir haben heute, ich wiederhole, vom natürlichen Wachstum geredet. Und wir haben festgestellt, dass unsere Kinder in der Regel, es sei denn, sie sind krank, von selbst wachsen. Aber wir haben auch festgestellt, dass man im christlichen Leben nicht vom Selbst wachsen kann. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin einmal Christ und jetzt bleibe ich das für immer. Das geht nicht. Das muss ich wollen. Und es ist uns auch klar, dass Gemeinde Gottes zu Lobe und zur Ehre Gottes dazu berufen ist, sich zu entfalten. Und jetzt nehme ich euch mitten hinein in die Geschichte Jesu. Er erzählt ja sehr gerne und sehr oft Gleichnisse. Und eines der Gleichnisse, die er erzählt hat, hat mit dir und mir zu tun, weil es da um Wachstum geht. Ich zitiere aus Matthäus 13, den 31. und 32. Vers. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Wir Menschen sind unheimlich schlau, oder? Zumindest denken wir es. Man lebt ja auch von der Bildung oder Einbildung, je nachdem. Also wir Menschen sind sehr schlau und wir erfinden gern. Wir leben im Schwäbischen Land, da gibt es viele Tüftler, die erfinden gerne Dinge. Und ich bin ja nicht so ein Tüftler, aber ich freue mich an manchen Erfindungen. Ich bin begeistert, wenn ich ans Telefon gehe und wähle, da erreiche ich immer den, in der Regel, den ich mir ausgesucht habe. Und ich bin begeistert, wenn ich meinen Cousin, ich habe nur einen, der lebt in Amerika, ich habe ihn nur einmal gesehen, wenn ich ihm eine E-Mail schreibe, dann weiß ich, ein Bruchteil von Sekunde später hat er die. Fantastisch, oder? Was wir Menschen alles können. Doch bewundern können wir dieses kleine Senfkorn. In die Erde gelegt, regelmäßig begossen, wird es ein Busch. Da muss man gar nichts tun. Nur gießen. Weil wir Menschen so schlau sind, bilde ich mir ein, wir könnten, wenn wir wollten, dieses kleinste Senfkorn in seine Hauptbestandteile zerlegen. Vielleicht könnten wir sogar selbst ein Senfkorn basteln. Können wir, oder? Aber unser selbst gebasteltes Senfkorn in die Erde gelegt, wir können gießen, bis wir blau werden. Da wächst nichts. Es geht nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit, das Wachstum in unser gebasteltes Körnchen hineinzulegen. Leben geben können wir nicht. Es geht nicht. Wir können basteln, wir können erfinden. Aber Leben geben steht nur Gott zu. Er hat alle Information zur Weiterentwicklung in dieses winzig kleinste Senfkorn gelegt. Und daraus wird ein Busch. Gott hat in dich alle Informationen gelegt, ihn zu erkennen. Gott hat in dich alle Informationen hineingelegt, geistlich zu wachsen. Aber jetzt kommt das Problem. Beim Senfkorn ist es kein Problem. Das funktioniert von selbst. Funktioniert es bei dir und mir auch von selbst? Nein. Es ist sehr gut, wenn du weißt, dass es einen Gott gibt. Es ist auch sehr gut, wenn du weißt, welche Bedeutung Jesus Christus für dein ganz persönliches Leben hat. Aber es reicht nicht aus. Es ist zu wenig. Wir sind eben anders als das Senfkorn. Gott hat uns mit einem sogenannten freien Willen geschaffen. Er hat uns weit über das Senfkorn hinaus erhoben. Und er möchte, dass jeder von uns sich völlig frei entscheidet. Du bist ein freier Mensch. Du kannst aus deinem Leben oder mit deinem Leben machen, was du willst. Der Unterschied zum Senfkorn ist der: Der Senfkorn wird ein Baum. Aber du wirst nicht automatisch ein wachsender Christ. Du kannst dir vielleicht christliche Werte aneignen. Du kannst, wenn du möchtest, die ganze Bibel auswendig lernen. Aber das macht noch kein Christsein aus. Du kannst der liebste Mensch sein. Doch durch Nachmachen oder Einüben bist du kein wiedergeborener Christ. Eine wunderbare Aussage, die Jesus macht, finden wir in Matthäus 17, im 20. Vers. Und es ist erstaunlich, wenn man diesen Vers in Zusammenhang mit diesem Gleichnis, was ich euch vorgelesen habe, stellt. Da sagt Jesus: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird es sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Vielleicht hätte Jesus gesagt: Wenn ihr nur wenigstens so viel glauben könntet wie ein Senfkorn. Das würde ja reichen. Merken wir in unserem Leistungsdenken, dass da irgendwas fehlt? Ich wünschte uns, dass wir das Bedürfnis haben zu wachsen. Dass wir alle wachsen wollen, ganz persönlich. Ich wünsche mir für uns alle genau diesen Senfkornglauben, der vielleicht klein beginnt, aber dann ein Busch wird. Sogar die Vögel können in ihren Zweigen Heimat finden. Deshalb ist es wichtig, wenn es um Wachsen geht, zu dem Wachstumsspezialisten zu gehen. Und das ist ausschließlich der, der uns das Leben gegeben hat. Aber nehmt noch folgende Gedanken mit. Jesus, meine Lieben, möchte nicht einen Teil unserer Zeit. Jesus möchte nicht einen Teil unseres Lebens. Er möchte auch nicht einen Teil unserer Qualifikation oder unseres Geldes. Das braucht er alles nicht. Nein. Weil er uns alles gibt, möchte er alles. Er möchte alles. Denn Jesus schenkt uns nicht einen Teil Erlösung. Er schenkt uns auch nicht einen Teil seiner Liebe. Und er verspricht uns auch nicht, naja, so ein ganz klein bisschen Himmel. Nein. Jesus schenkt alles. Und deshalb möchte er von dir auch alles. Er schenkt sein ganzes Leben. Das hat er belegt durch das Kreuz. Er schenkt eine komplette Erlösung und er schenkt einen vollkommenen, kompletten Himmel. Denn die Wohnungen sind alle bereit. Er schenkt Wachstum. In diesem Sinne packen wir es an. Es lohnt sich.